Dein Pfeifen wird einfach immer treffsicherer. Wirklich? Mittlerweile hast du wirklich den genauen Ton getroffen.
Danke, Manuel. Du hast mich immer so angeguckt, als wäre es voll schief gewesen.
Nee, früher war es schief. Aber mittlerweile passt das.
Leute, wir sind zurück mit unserer Doppel-Episode.
Doppel-Episode.
Unsere Roppelrolle.
Ist wie bei Kill Bill, Teil 1 und Teil 2.
Teil 2, heute zum Thema Einbürgerung. Und wir haben immer noch fantastische Gäste. Das sind Andres und Arin.
Hallo.
Hello.
Wie geht's euch jetzt? Einige Tage sind vergangen seit der letzten Episode.
Ja, sehr ganz gut.
Ja. Gut erholt.
Ja, genau.
Habt ihr gut mitgespielt? Wir haben beide Teile nacheinander aufgenommen. Darf ich das nicht sagen?
Nicht die Illusion zerstören.
Okay, es sind einige Tage vergangen. Wir alle haben etwas darüber nachgedacht,
absolut,
was die Einbürgerung bedeutet. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, woher ihr kommt, wie lange ihr in Deutschland seid und was für euch eigentlich der deutsche Pass bedeutet. Und ich dachte, heute steigen wir mal damit ein, zu gucken, was will denn eigentlich Deutschland?
Ja, Deutschland ist so ein bisschen schizophren, habe ich manchmal das Gefühl.
Ach ja?
Weil einerseits wollen wir Fachkräfte. Wir wollen Leute, die hier die Jobs machen, die uns dringend fehlen. Sowohl hochqualifizierte Menschen fehlen, als auch niedriger qualifizierte Menschen fehlen. Es fehlen Menschen, die arbeiten wollen und gleichzeitig wirkt es manchmal so, als wollen wir jegliche Immigration abwehren. Das
Richtig.
Ist mein persönlicher Eindruck der politischen Gesamtsituation. Sicher ist es in der Realität viel differenzierter, aber so fühlt sich das für mich an. Wir wollen Leute, aber wir wollen auch niemanden so richtig reinlassen irgendwie oder erst nach ganz viel Bürokratie.
Ja, das ist interessant. Wie nehmt ihr das wahr? Habt ihr das Gefühl, ja, Deutschland will unbedingt, dass ihr hier seid? Und dass ihr hier Steuern zahlt? Oder denkt ihr manchmal, uff, wäre ich doch mal lieber woanders hingegangen?
Ich würde sagen, Fakten zeigen, dass Deutschland uns braucht.
Ja.
Aber das braucht auch noch viel von, also System her, viel Arbeit vom Staat und von den Menschen selbst auch.
Ja.
Viel Akzeptanz vielleicht. Dass die deutsche Gesellschaft daran gewöhnt, mit Ausländern zu arbeiten, mit Immigranten zu akzeptieren, zu sagen.
Mhm.
Weil es ist immer eine Herausforderung, mit einem ausländischen Namen zu arbeiten, einen guten Arbeitsplatz zu finden und eine Wohnung zu kriegen. Und ich denke, dafür muss auch von der deutschen Seite ein bisschen Arbeit und ein bisschen Mut geben.
Ja, das ist schon eine ganz gute Perspektive. Manuel, du hast das als Schizophrenie bezeichnet. Also eigentlich, da haben wir hier auch schon oft drüber geredet, braucht Deutschland Einwanderung ganz generell. Unsere Gesellschaft schrumpft, ist überaltert. Und eigentlich gibt es da fast einen politischen Konsens der großen Parteien oder der demokratischen Parteien, würde ich mal sagen, dass Deutschland Einwanderung braucht. Aber es gibt sehr viel Debatte darüber. Und das finde ich auch interessant, wenn man sich das anguckt, wenn es jetzt um die Einbürgerung geht. Ich habe in der letzten Episode eine Episode von der Lage der Nation, habe ich empfohlen und das fand ich sehr interessant, da war auch ein Interview mit einem Migrationsexperten, verlinken wir nochmal in den Shownotes. Da ging es nämlich darum, was trägt denn die Staatsbürgerschaft zur Integration bei? Natürlich will Deutschland, so wie die meisten Länder, gut integrierte Menschen haben, sie möchten die Integration fördern und tatsächlich gibt es da so eine Art Sweet Spot, dass eine Staatsbürgerschaft so in den ersten 4 bis 6 Jahren dazu beiträgt, dass du dich noch stärker mit dem Land identifizierst, dass du dann wählen kannst. Und deswegen ist das tatsächlich so in Deutschland. Bis jetzt war das ja so, wie lange muss man in Deutschland sein, um überhaupt die Staatsbürgerschaft beantragen zu können?
Also mit dem jetzigen Gesetz sind in der Regel 8 Jahre, was man in Deutschland leben muss, um das beantragen zu können. Es gibt Ausnahmen mit sogenannten besonderen Integrationsleistungen. Da kann man das auf 6 Jahre kürzen. Und mit dem jetzigen abgeschlossenen neuen Gesetz, dann soll das jetzt auf 5 Jahre gekürzt werden.
Oder sogar 3,
oder sogar
wenn man
3.
Zum Beispiel verheiratet ist.
Genau.
Oder ihr seid solche Ausnahmen, ne? Ihr habt bestimmt schon früher beantragt, weil ihr top integriert seid. Was muss man da machen, um so top integriert zu sein?
Also bei mir war der Fall, dass ich ab dem 6. Jahr den Antrag stellen durfte, falls man einen höheren Sprachniveau hat. Mhm. Zum Beispiel normalerweise braucht man B1, aber wenn man den C1 hat, dann ist es auch eine Verkürzung, also Möglichkeit.
Ja.
Und jetzt zweite, dass man eine ehrenamtliche Tätigkeit hat und dann hat man ein Zeugnis, wo man da steht, dass man ehrenamtlich tätig ist und das ist auch eine Integrationsmöglichkeit, wo man das sagt, ja, ich verkürze das auf 7 Jahren und mit der Sprachniveau noch auf 6 Jahren.
Richtig, also wenn man sich besonders bemüht, kann man schon früher einbürgern oder dürfte man früher. Das Problem ist, dass es in der Praxis nicht funktioniert, weil die Ämter überlastet sind. Darüber reden wir gleich auch noch. Und tatsächlich ist es so, dass wohl, wenn man dann zu lange da ist, dass dieser Effekt, dass die Einbürgerung wirklich zur Integration beiträgt und zur stärkeren Identifikation, der ist irgendwann weg nach ein paar Jahren. Und auch deshalb, weil diese Forschung das eben zeigt, hat Deutschland sich entschieden, die Einbürgerung einfacher zu machen. Das betrifft euch beide jetzt noch nicht, denn ihr habt eure Anträge schon lange gestellt.
Also Ahed, muss man sagen, hat jetzt schon den deutschen Pass.
Genau.
Seit 3,5 Monaten. Und Andres, du hast ihn beantragt.
Ich warte und warte und warte.
Du wartest worauf?
Auf eine Entscheidung.
Also du hast schon
den Antrag habe ich schon, genau.
Hast
Antrag
du auch den Test schon gemacht?
Alles, also die Voraussetzungen schon erfüllt und den Antrag auch gestellt. Und auf deine Frage zurückzukommen, Kari, das neue Gesetz kommt Ende Juni in Kraft. Das heißt, solange mein Antrag noch nicht entschieden wird, sollte das über den 26. Juni hinausgehen, dann werden natürlich die neue Regelung gelten. Das heißt, mit Blick auf die doppelte Staatsbürgerschaft wird das auf jeden Fall für mich einen Unterschied machen, weil wenn das vor dem 26. Juni entschieden wird, dann gelten die jetzigen Gesetze. Das heißt, für mich macht das schon einen Unterschied.
Das muss man kurz erklären. Bisher galt, dass wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft annimmt, man seine bisherige Staatsbürgerschaft abgeben muss. Da gab es zwar Ausnahmen, wenn das zum Beispiel gar nicht möglich ist, dass man seinen Pass abgibt, dann konnte man den auch behalten, aber der Normalfall war, man musste seine Staatsbürgerschaft abgeben und das wird jetzt auch geändert, sodass man in Zukunft regulär beide Pässe behalten kann.
Genau, richtig.
Das ist ja verrückt, das heißt, jetzt musst du eigentlich hoffen, dass dein Antrag noch langsamer bearbeitet wird, damit du deinen kolumbianischen Pass behalten kannst.
Also da, ich bin kein Anwalt, deswegen, falls jemand der Zuhörerschaft mich korrigieren kann, dann gerne in den Kommentaren. Aber
du bist so ein Profi, Andres, das ist der Wahnsinn.
EasyGerman.fm.
Ja.
wenn ich richtig informiert bin, also was mir, wenn die Behörde jetzt entscheiden würde, okay, der erfüllt alle Voraussetzungen, er soll jetzt auch eingebürgert werden. Mit dem jetzigen Gesetz bekomme ich eine sogenannte Einbürgerungszusicherung. Das heißt, der deutsche Staat sichert mir quasi die Einbürgerung zu, bis ich meine jetzige Staatsbürgerschaft abgebe. Das heißt, das ist schon gesichert, aber ich muss erstmal meinen alten Pass abgeben und dann bekomme ich die Urkunde. Mhm. Sollte diese Zusicherung vor dem 26. Juni ankommen, kann ich tatsächlich dann bis dahin warten und dann muss die Behörde mir direkt die Urkunde geben.
Ah.
Das ist ein Schritt weniger einfach.
Das heißt, okay, du kannst auf jeden Fall deine kolumbianische Staatsbürgerschaft.
So verstehe ich
behalten.
Das, ja.
Okay. Diejenigen von euch, die jetzt schon den Überblick verloren haben, also man kann die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen und die Bundesregierung hat jetzt entschieden, dass sie es einfacher machen möchten, um mehr Menschen die Staatsbürgerschaft schmackhaft zu machen, tatsächlich. Das ist eigentlich so die Idee. Man kann feststellen durch verschiedene Analysen, dass Deutschland einfach im Moment hinterher ist. Zum Beispiel ist Deutschland eins der Länder in Europa, wo am wenigsten Menschen eingebürgert werden. Da ist Deutschland eins der Schlusslichter, was interessant ist. Also Deutschland will schon eigentlich mehr Einbürgerung haben und verspricht sich davon natürlich mehr Menschen hier, aber auch mehr Integration. Und die zwei Sachen oder drei Sachen, die jetzt geändert werden, ist einmal die Zeit, dass man sich schneller einbürgern kann und eben auch diese doppelte Staatsangehörigkeit, die bisher eine große Hürde war, dass man den Pass ablegen musste. Das ist ja.
Das bedeutet dann ja, dass wenn man zum Beispiel mal seine Eltern besuchen möchte oder vielleicht pflegen muss später und man mal für 6 Monate in sein ursprüngliches Heimatland oder in sein Heimatland, da wo man geboren wurde, zurück möchte, dass das dann nur noch mit einem Touristenvisum geht. Also das muss man sich einfach mal so klar machen. Wenn man seinen Pass abgibt, ist man halt nur noch Tourist in dem Land, wo vielleicht die Eltern wohnen, die Familie wohnt, und das ist natürlich.
Und vielleicht möchte man ja auch irgendwann wieder zurückgehen. Das kann man ja jetzt nicht wissen, ob man in 10, 20, 30 Jahren in die Heimat zurück will. Das heißt, Andres, du hast dich dann schon damit beschäftigt und gesagt, okay, dann muss ich meinen kolumbianischen Pass abgeben und kann unter Umständen nicht mehr so leicht in meine Heimat reisen.
Genau. Also als ich den Antrag im August 2021 gestellt habe, da war es lange nicht klar, dass es ein neues Gesetz geben wird. Von daher musste ich für mich erstmal entscheiden. Das ist ja ein Schritt, den ich gehen muss. Was bedeutet das denn für mich? Und ich habe tatsächlich sehr schnell die Entscheidung getroffen, das passt. Dann gebe ich den Pass ab, weil, wie gesagt, in der letzten Episode hatte ich das kurz erwähnt, mein Lebenspunkt, Mittellebenspunkt ist in Deutschland. Das heißt, meine Frau ist hier, meine Freunde sind hier. Deswegen war es natürlich zu einem gewissen Grad schwierig zu denken, dass ich, wenn ich nach Kolumbien gehe, ein Tourist bin und nicht mehr ein Staatsbürger, die mit dem Recht habe, da zu sein. Das ist schon ein komisches Gedanke, aber ich habe eher nach vorne geguckt, wo ich gerade bin, wo meine Pläne in der Zukunft liegen, und gesagt, da sind die Vorteile eher größer, wenn ich den deutschen Pass habe und in Deutschland lebe, als wenn ich den anderen behalte und in Deutschland mich immer wieder rechtfertigen muss, warum ich hier bin.
Ja, das ist jetzt aber Gott sei Dank dann nicht mehr nötig. In der Zukunft kann man die eigene Staatsangehörigkeit behalten und deutscher Staatsbürger werden. Wie funktioniert das denn jetzt? Welche Voraussetzungen muss man denn noch erfüllen? Was muss man machen? Wir haben jetzt schon gesagt, man muss hier sein, 6 bis 8 Jahre, demnächst nur noch 3 bis 5 Jahre. Dann haben wir schon mal über Sprache gesprochen. Ahed, du hast gesagt, man muss das B1-Niveau haben. Das wissen ja viele von euch, was das bedeutet. Man muss also noch gar nicht perfekt sprechen, um deutscher Staatsbürger zu werden.
Genau, ja? Das stimmt. Also muss man einfach Alltagskonversations machen kann. Also,
man muss sich unterhalten können, im Supermarkt, beim Arzt.
Ja, tatsächlich finde ich auch jetzt seit ein paar Jahren kann man auch viele Arbeitsplätze auf Englisch finden. Also das
stimmt.
Ich persönlich arbeite in einem deutschen Unternehmen, aber die offizielle Sprache zur Kommunikation ist Englisch.
Ja. Also, dieses Problem haben viele von euch, die zuhören, auch. Wir hören das immer wieder. Ich bin jetzt endlich in Deutschland, aber spreche nur noch Englisch.
Ja.
Das ist ja für viele eher ein Problem, weil man dann nicht Deutsch lernt.
Ja, das stimmt.
Dann hat Manuel eben schon den Einbürgerungstest erwähnt. Welche Rolle spielt der denn?
Gute Frage, Gary.
Also ihr habt den ja jetzt beide gemacht.
Genau.
Könnt ihr mal ganz kurz beschreiben, wie das abläuft? Also ich weiß, man kriegt, glaube ich, 30 oder 35 Fragen gestellt. Aus 33 aus einem Katalog von, ich glaube, 200 Fragen.
350
Fragen. Die ändern sich auch nicht. Also man kann pauken, man kann 350 Fragen auswendig lernen. Habt ihr das gemacht?
Genau.
Oder?
Also das sind wie die Führerscheinfragen, also so Multiple-Choice-mäßig. Das in der Prüfung sieht es genau aus wie in der App. Also man kann auch das über die App lernen. Also muss man keinen Katalog oder ein Buch kaufen, sondern es gibt so Apps dafür.
Mhm.
Und es sieht genauso aus wie in der App. Also muss man wirklich nur auswendig lernen. Also auch die Multiple Choice, die Antworten sind genau gleiche. Also die ändern nicht.
Und habt ihr das gemacht?
Das sind, ich denke, 10 Fragen von den 350, die sind unterschiedlich, je nachdem, wo in welchem Bundesland man wohnt.
Aha, wenn du in Baden-Württemberg wohnst, musst du dann wissen,
es gibt ein paar,
musst du Schwäbisch lernen.
Wie ist die leckerste Brezel
aufbereitet? Maultäschle.
Ja, interessant. Genau. Okay, man kann auf der einen Seite natürlich sagen, das ist Quatsch, weil man kann es einfach auswendig lernen.
Genau.
Auf der anderen Seite zwingt das dann ja auch Menschen dazu, dass man sich einmal in diesem Prozess mit der deutschen Kultur oder der Politik beschäftigt? Oder wie würdet ihr das sehen?
Also da hätte ich tatsächlich große Zweifel, die Verbindung herzustellen, weil, wie er es gesagt hat, also die Fragen, die gestellt werden, ich weiß es nicht, inwiefern das dazu beiträgt, dass Personen sich vielleicht mit dem Land auseinandersetzen oder sich überhaupt mehr verbunden fühlen. Also wenn es gefragt wird, wie heißt der aktuelle oder die aktuelle Bundeskanzler, Kanzlerin, dann weißt du halt, wie die Person heißt, aber dieser Integrationseffekt
ist ja schon mal etwas.
Ja,
oder?
Andererseits, ich meine, klar, ich verstehe deinen Punkt, es ist natürlich ein reines Namenabfragen oder zum Teil Jahreszahlen und so weiter, aber wenn man das jetzt anders machen wollen würde, dann wird es natürlich auch ein bisschen schwierig werden mit der Vergleichbarkeit. Wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, wir machen da ein offenes Gespräch draus und sagen, Andres, erzähl uns doch mal, was weißt du denn über die deutsche Geschichte? Dann wird es irgendwie sehr subjektiv und kompliziert. Aber es sind so Fragen, mal nur ein Beispiel vielleicht, und wir verlinken das Video, was wir schon mal zu dem Thema gemacht haben. Aber in Deutschland dürfen Menschen offen etwas gegen die Regierung sagen, weil hier Religionsfreiheit gilt, die Menschen Steuern zahlen, die Menschen das Wahlrecht haben oder hier Meinungsfreiheit gilt. Ist jetzt eine relativ einfache Frage. Ich finde, steckt schon fast in der Antwort drin, die Antwort.
Ja, okay. Also ja, es ist wahrscheinlich fraglich, ob das, ich meine, man kann auch die Antworten auswendig lernen, ohne dann zu verstehen, was Meinungsfreiheit ist. Das wäre wahrscheinlich deine Kritik, Andres.
Genau.
Aber wenigstens, ich würde sagen, es ist eine Möglichkeit, dass man sich mal damit beschäftigt hat.
Ja.
Ich denke, es gibt Fragen, die Sinn machen, auch über die deutsche Geschichte. Was ist so in der Historie, was passiert und so. Mhm. Aber das Problem ist, viele Fragen machen überhaupt keinen Sinn, wie Andres gesagt hat. Also ich denke, die sind die 350 Fragen, die damals gemacht wurden, und sie haben überhaupt nicht geändert.
Okay.
Und das ist das Problem. Es sind für jetzt vielleicht, es macht viele davon keinen Sinn, aber es gibt auch ein paar Fragen, die um das Gesetz geht. Zum Beispiel, ab wann darf man wählen, wer darf man wählen über die Parteien. Ich denke schon, weil ich habe damals im 2017 gemacht, schon lange her.
Ja, krass.
Ja.
Und wie läuft das dann ab? Also man geht dann irgendwo hin und sitzt dann in einem Klassenzimmer und kriegt einen Bogen Papier, oder?
Damals habe ich über den Papier gemacht, also genau. Das war, wie gesagt, über einen Integrationskurs. Also ich habe den B1 abgeschlossen und ich habe automatisch einen Termin gekriegt zur Test.
Hm. Diesen Service gibt es in Baden-Württemberg. Ich weiß nicht, ob in Berlin das so automatisch passiert.
Es ist unterschiedlich. Also kann man auch freiwillig sagen, hey, ich bin jetzt noch nicht bereit. Ich buche einfach den Termin, wenn ich bereit bin.
Okay. Dann muss man seinen Lebensunterhalt bestreiten können. Also wenn man arbeitslos ist, wird es schwierig mit der deutschen Staatsbürgerschaft,
genau.
Oder?
Genau. Ja.
Also
genau.
ALG II, also das sogenannte Bürgergeld oder damals Hartz IV, damit ist es auf jeden Fall problematisch. Ich habe wo gelesen, dass das Arbeitslosengeld I auf jeden Fall geht. Aber im Prinzip sollte man auf jeden Fall seinen Lebensunterhalt bestreiten können.
Was wird dann genau getestet? Wollen die dann sehen, hast du einen Arbeitsvertrag? Hast du Gehalt auf dein Konto bekommen? Was
und
muss man
Rente.
Da zahlen? Und Rente? Ja?
Rente zahlen, weil da muss man auch einen bestimmten Formular drücken, wie viel Rente du bezahlt hast.
Also du meinst, man muss in die Rentenkasse einzahlen?
Genau. Also
oder eingezahlt haben.
Eingezahlt
schon.
Haben,
ja.
Genau, genau.
Wie lange muss das?
Also es gibt, soweit ich weiß, keine Grenze. Das Wichtigste, dass du schon was bezahlt hast.
Also das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel 8 Jahre arbeitslos gewesen sein und dann habe ich jetzt seit einem Monat einen Job und kann mich sofort bewerben?
Ja, aber du musst durch die Probezeit, also
aha,
Probezeit
okay.
bestanden, und wenn du zum Beispiel nur ein Jahr gearbeitet hast und du hast nur ein Jahr Arbeitsvertrag, dann musst du deinen Arbeitgeber fragen, hey, kannst du schon meinen Arbeitsvertrag verlängern auf 2 Jahre vielleicht?
Aha.
Oder unbefristeten Arbeitsvertrag, das ist das Best-Case-Szenario.
Oh,
yeah. Genau.
Unbefristeter Arbeitsvertrag, Leute.
Das hilft.
Genau.
Was braucht man noch? Was musstet ihr noch zeigen?
Zeugnisse auf jeden Fall.
Alles übersetzt, ne? Also
genau.
Natürlich kriegen wir, also so Geburtsurkunde.
Geburtsurkunde.
Da musst du alles übersetzt werden durch zertifizierte Übersetzer, musst du beglaubigen lassen.
Das ist teuer, ne?
Und das ist für mich als Syrer, es war eine Herausforderung.
Ja.
Für die Syrer müssen sie eine bestimmte Geburtsurkunde, also nicht normale Geburtsurkunde, sondern eine besondere beantragen. Und in dem Fall, ich könnte nicht nach Syrien zurückfliegen. Ich habe Gott sei Dank meine Familie da und die könnten das für mich beantragen.
Aha.
Dann, es muss nach Deutschland geschickt werden und in Deutschland übersetzt, nicht in Syrien.
Oh,
in
ja.
Deutschland von einem Deutscher, so Dolmetscher oder keine Ahnung, Übersetzer ja. offiziell. Und dann nochmal nach Libanon zur deutscher Botschaft schicken.
Was?
Ja.
Das ist ja mega krass.
Ja. Also diesen Ablauf hat bei mir ein Jahr gedauert.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also ja. viel Bürokratie auf jeden
genau,
Fall.
Genau, genau.
Also dann habt ihr jetzt die ganzen Dokumente zusammen. Wie funktioniert das dann? Ihr geht dann irgendwo, stellt man dann einen Antrag, ruft man da an, muss man da hingehen?
Also best case scenario, dass du einfach googeln Einbürgerung und dann einen Termin vereinbaren zur Beratung,
ja.
weil jedes Bundesland oder manchmal jeder Beamter oder Beamten wollen was Besonderes haben.
Und wollen was anderes haben.
Was anderes, genau. Und deshalb am besten einfach mal anrufen, sag, hey, ich bin hier seit 6 Jahren, 7, 8, egal, und frag, was ist der Ablauf, was wollt ihr von mir?
Ja.
Und dann langsam die Unterlagen sammeln, übersetzen lassen, beglaubigen lassen und dann schicken, einfach in einem Brief per Post schicken. Das ist das Best-Case-Szenario, aber anrufen bei der Behörde ist gar nicht so einfach. Sie antworten auch per E-Mail meistens nicht. Deshalb am besten die anderen Fragen nach Erfahrungen fragen, wie läuft man den anderen ab, googeln, ganz viel findet man im Internet, viele Informationen darüber und natürlich, du schickst dir die Unterlagen, also es ist immer so, du sammelst die Unterlagen, übersetzen lassen, beglaubigen lassen und dann per Post schicken. Und wenn was fällt, dann bekommst du einen Brief, hey, fällt dieses Zeugnis oder wir brauchen noch einen Nachweis oder weiß ich nicht.
Ja.
Aber dass du ein bisschen Zeit sparst, am besten alles zusammen, wie ich gemacht habe. Also ich habe alles zusammen in einem Brief geschickt und.
Das ist immer in Deutschland so, auch wenn man eine Wohnung sucht, es ist immer gut, wenn man einfach, wenn die Mappe voll ist,
genau.
vollständig. Man hat alle Unterlagen, die sie auch nur im Entferntesten ja. brauchen könnten. Wenn man das schon alles perfekt vorbereitet hat
ja.
und es ist alles da, dann hinterlässt das auch einen guten Eindruck.
Den Antrag natürlich, also so mit dabei.
Ja.
Also ich kann mich daran erinnern, die waren 40 Papier.
40 Seiten.
40
ich hätte jetzt
Seiten.
Total Angst. Du hast gesagt, eins von den Dokumenten, da hast du ein Jahr lang gebraucht, um das zu
ja,
bekommen.
Ja.
Wenn du das jetzt per Post abschickst, stell dir vor, das ist im Amt,
genau.
kommt nicht an oder
nichts
geht da verloren.
Nichts Original, alles Kopie.
Aha,
alles
Originale
Kopie.
Behältst
und
du.
Und ich habe dann einen Extrabrief geschrieben, das ist alles als Kopie dabei. Wenn sie den Original brauchen, am besten mir einen Termin schicken, dann kann ich persönlich das abgeben. Und das habe ich gemacht. Sie hat
Aha.
mir am Ende bei der Abgabe der Einbürgerungsurkunde. Sie hat mir einen Brief geschrieben mit einem Termin und sie meinte, die folgenden Unterlagen brauche ich im Original.
Und die gucken dann nochmal, ob sie
genau, im Termin,
existieren.
Genau. Die vergleichst und dann.
Andres, wie war denn der Prozess bei dir? Du hast dann die Unterlagen abgeschickt und dann, was passiert dann?
Ich habe den Antrag während Corona gestellt. Das heißt, es gab. Ich habe bei der zuständigen Behörde geschrieben, gesagt, ich würde mich gerne einbürgern lassen und dann habe ich per Post den Antragformular bekommen.
Mhm.
Den habe ich dann ausgefüllt und per Post zurückgeschickt und da habe ich einen Termin bekommen. Den ganzen Prozess hat 4 bis 5 Monate gedauert, bis ich dann quasi den Termin hatte
ja.
in der Behörde. Mit der Liste an Dokumente, also wie er es gerade genannt hat, die ich in der Zeit quasi zusammenstellen musste. Vielleicht dann noch dazu ein interessanter Hinweis, weil es gibt ja Länder, wo die Bürokratie anders funktioniert. Und ich habe es mindestens in meinem Fall bemerkt, dass, obwohl ich bin nicht der erste Kolumbianer oder Kolumbianerin, die sich in Deutschland einbürgern lässt, aber Als ich meine Urkunde oder meine Geburtsurkunde vorgelegt habe, dann war die Person sehr verwirrt, weil sie wollte das Original sehen, was wie er es gesagt hat. Aber in Kolumbien kriegst du keinen originalen Geburtsurkunde, sondern du kriegst eine Kopie von dem Original gestempelt und Das gilt dann auch als Original. Weil das Originale ist es irgendwo in einem Buch, bei Notar. Und das Papier kriegst du auf jeden Fall nicht zurück, sondern du kriegst einfach eine Kopie vom Original gestempelt und das gilt als Original. Versucht das hier in Deutschland zu erklären, wenn die Person will, ein Original sehen. Also das war auf jeden Fall ein Kampf. Ich gehe davon aus, dass andere Personen in der Einbürgerungsbehörde vielleicht das schon mal gemacht haben und wussten es. Aber bei der Person, wo ich war, hat es lange gedauert zu erklären, wie überhaupt die Bürokratie in meinem Land funktioniert und was ich hier überhaupt sammeln kann und was nicht. Es gibt Unterlagen, die vielleicht bei uns nicht gestellt werden, die man auf jeden Fall irgendwie zusammenkriegen muss. Und dann habe ich den Antrag gestellt, hatte ich den Beratungstermin. Wir haben uns alle Unterlagen angeschaut, sind wir alles durchgegangen. Ich habe das so gemacht, wie du meintest, Manuel, die Mappe richtig gestellt, sogar die Unterlagen so organisiert, wie auf der Liste standen, damit es leichter ist für die Person und weniger Zeit braucht. Und ich weiß es noch, dass das war die einzige Mitarbeitende in diesem Büro, für den gesamten Bezirk. Sie meinte, meine Kolleginnen sind alle krank. Wie gesagt, das war während Corona-Zeit, noch im Lockdown. Und hat sie gesagt, erwarten Sie von uns keine Antwort in den ersten 2 Monate. Und da bin ich aber ziemlich happy rausgegangen. Ich meinte 2 Monate, top, das ist kein Problem. Ich kann auf jeden Fall 2 Monate erwarten, dachte ich mir.
Und jetzt?
Und jetzt sind 2,5 Jahren.
2,5 Jahre.
Nicht so gut beim Zeiteinschätzen.
Es ist wirklich absolut krass. Das ist ja ein Thema sowieso, dass viele Behörden in Deutschland völlig überlastet sind und langsam sind. Aber in diesem Bereich Einbürgerung ist das nochmal extremer. Du wartest 2,5 Jahre. Wir haben noch eine gemeinsame Bekannte, die wartet jetzt seit 4 Jahren in Berlin. Ahed, wie war das bei dir?
Bei mir habe ich den Antrag im September 2022 gestellt. Und ich bin im Dezember letztes Jahr, 2023, eingebürgert.
Also etwas mehr als ein Jahr. Das
also
ist 14 schon
Monaten ungefähr.
Andres, Ahed, wir sind leider schon am Ende der Episode. Es ist schneller.
Es ging schnell.
Wir hätten noch länger reden können, vor allem über diese extreme Langsamkeit. Wir haben auch gemeinsame Bekannte, die in andere Städte und Bundesländer umgezogen sind, einfach um eine schnellere Bearbeitung zu bekommen.
Kleinen Städten am besten.
Völlig verrückt. Also wenn ihr jetzt die Einbürgerungsantrag stellen wollt, unser Tipp, zieht nach Thüringen in ein kleines Dorf.
Ist natürlich unter Umständen schwierig, wenn man zum Beispiel einen Job hat in Berlin,
richtig,
kann man sich nicht einfach ummelden.
Ist auch schon völlig verrückt, dass überhaupt Leute sowas machen. Ahed, letzte Frage an dich. Wie war das denn dann, als du diese Urkunde in der Hand hattest?
Ja.
Was hast du gemacht an dem Tag, als du Deutsche geworden bist?
Genau, ich war sehr überfordert, weil ich musste was Lautes lesen. Also sie hat mir die Einbürgerungsurkunde im Hand. Sie hat mir einen anderen Papier gegeben, wo Sachen stand und ich musste das laut vorlesen und sagen am Ende, hey, ich bin Ahed Slika und ich lese das und das, dass ich Deutschland schütze und dass ich keine Touristin.
Du musstest einen Schwur leisten,
genau,
dass du versprichst, dich an die Regeln zu halten.
Genau. Und dann am Ende.
Ich bin keine Terroristin.
Das musstest du da sagen?
Ja, laut.
Was?
Ja. Zumindest bei mir war das so.
Das ist echt verrückt.
Und dass ich damit einverstanden bin. Und dann war das. Und ich war sehr überfordert, aber ich musste weinen. Also das war wirklich, ich kann mich daran erinnern, an dem Moment, wo ich in Deutschland gelandet bin zum ersten Mal. Und es war so, es ging alles so schnell und jetzt bin ich deutsche Bürgerin und ich darf wählen.
Wie schön. Da muss ich schon fast weinen, weil ich natürlich deine Geschichte kenne und viele Leute, die aus einem Land kommen wie bei dir, die wissen natürlich auch, was das bedeutet. Das kann man sich vielleicht dann als Europäer nicht so vorstellen, wenn man vielleicht als Pole oder Spanier deutscher Staatsbürger wird, ist das nochmal was anderes, als wenn man aus einem Land kommt, wo es einfach schwierig ist. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr da wart. Ich freue mich sehr, dass es bei dir geklappt hat. Und ich drücke die Daumen, Andres, dass du ganz schnell jetzt endlich die deutsche Staatsbürgerschaft bekommst.
Dankeschön.
Ich will euch jetzt keine Hausaufgaben geben oder so, aber wenn Leute Fragen haben, können sie die in die Kommentare schreiben.
Auf jeden Fall.
Absolut.
Können wir antworten.
Fantastisch.
Gerne.
Es war total spannend, aber ich kann mir vorstellen, dass es noch super viele Detailfragen gibt.
Sehr gerne.
Dann machen wir ein Follow-up demnächst.
Ja.
Ja, super.
Eine dritte Folge
vielleicht. Ihr habt Blut geleckt, ihr werdet PodcasterInnen.
Vielen Dank und ich freue mich. Bis nächstes Mal. Manuel, nächstes Mal sind wir zurück in Berlin.
Nächstes Mal geht's ganz regulär weiter, solange nichts dazwischen kommt.
Das wäre gut, ne?
Bis bald.
Ciao.
Ciao.